Ja, für mich ist es immer sehr einprägsam, wenn man schwierige Sachverhalte anhand von Gleichnissen oder von Analogien aus dem Alltäglichen erklärt bekommt. Und ich liebe es selbst, nach Analogien zu suchen, um Abstraktes zu erklären und zu verdeutlichen. Und heute dürfen wir uns mit einem Abschnitt aus dem Petrusbrief befassen, in dem der Petrus den Aufbau einer christlichen Gemeinschaft anhand von anschaulichen Beispielen erklärt und wenig Abstraktes dafür benutzt. Und schauen wir mal, was wir heute aus dieser Predigt und aus diesem Text mitnehmen können. Und der Text steht in 1. Petrus 2, die Verse 1 bis 10. Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst bis ans Ziel eurer endgültigen Rettung. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm, er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt in der Schrift: Seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst auserwählt habe. Wer ihm vertraut, wird von dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steines zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift: Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es: Es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Ja, die angeschriebene Gemeinde stand offensichtlich frisch im Glauben. Die Gemeinde hat sich offensichtlich frisch gegründet. Und Petrus gibt hier einige Hilfestellungen und Leitplanken, an der sich die Gemeinde und das Gemeindeleben orientieren kann. Er erklärt, wer in einer Christengemeinde Platz hat, nämlich Jesus, und was in einer christlichen Gemeinde eben keinen Platz mehr hat. Petrus nutzt hier eingängige Beispiele aus dem alltäglichen Leben. Und der Text aus 1. Petrus lädt förmlich dazu ein, das Fundament unseres Glaubens zu erforschen. Der Apostel Petrus benutzt dieses Bild: Wir sind lebendige Steine, die Teil eines geistlichen Hauses werden. Nicht tote Materie, sondern pulsierender Teil von etwas Großem. Er sagt uns, dass jeder oder jeder von uns eine Bedeutung hat. Dass Gott aus dem, was im Leben vielleicht bröckelt, ein Fundament für Hoffnung und Gemeinschaft schaffen will. Ja, kommt nun auf die Entdeckungsreise durch diesen Text und lasst uns an den folgenden Stationen kurz Halt machen. Die erste Station heißt die Grundlage: Christus, der lebendige Eckstein. Die zweite Station, unsere Berufung, ein königliches Priestertum. Die dritte Station, die Veränderung weg vom alten Leben. Und die letzte Station, die vierte, unsere Identität, Licht in der Finsternis. Ja, und für die erste Station ist die Grundlage der Text aus Vers 4 bis 6. Kommt zu ihm, er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Befassen wir uns nun erst einmal mit dem Eckstein. Was war eigentlich der Eckstein in der antiken Baukunst? Es wurde ein besonders großer und passender Stein herausgesucht und so gesetzt, dass sich alle anderen Steine daran ausgerichtet haben. Ein richtig platzierter Eckstein sorgt für Stabilität. Und man sagt, im Tempel Salomos war es sogar der Hauptträger des gesamten Bauwerkes. Hier geht es vor allen Dingen um Natursteine und nicht um in Form gefertigte Standardsteine. Bauleute mussten damals sehr viel Erfahrung haben, um den richtigen Stein zu finden oder die richtigen Steine herauszusuchen. Und Gott hat manchmal eine ganz andere Sicht als wir auf diese Steine. Und so heißt es ja, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, und genau der ist zum Eckstein geworden. Und in der Bibel finden sich mindestens 6 Bibelstellen, also so viele habe ich gefunden, in denen es sich fast so wörtlich wiederholt. Und ihr müsst jetzt nicht nachschlagen, aber ich erwähne mal die Bibelstellen. Das fängt schon an im Psalm 118, Vers 22, Matthäus 21, 42, Markus 12, Vers 10, Lukas 20, Vers 17, bis hin zur Apostelgeschichte 4, Vers 11 und. Und mit so einem Eckstein wird eben Jesus verglichen. Jesus ist der tragende Stein, an dem sich der gesamte Bau der Gemeinde ausrichtet. Die Menschen damals, die wollten ihn größtenteils nicht. Und für die, die nicht auf Jesus trauen, die nicht an ihn glauben, ist Jesus eher der Stein des Anstoßes. Und das ist bis heute so geblieben. In Jesaja 53, Vers 3, und ihr kennt den bekannten Text oder den bekannten Vers, der übrigens 500 Jahre vor Christi Geburt geschrieben wurde, oder sogar noch mehr, waren es 700, glaube ich, 700 Jahre vorher, da steht, er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Und darum haben wir ihn für nichts erachtet. Und doch ist er bis heute der Größte. Das ist der Eckstein, an dem sich die Gemeinde ausrichtet, der uns Stabilität gibt in der Gemeinde. Wir Menschen wollten ihn nicht, wir Menschen haben ihn verachtet und Gott hat ihn an diese Stelle gesetzt. Unglaublich. Weiter übertragen können wir das auch auf die Gemeinde beziehen. Wir sind in Gottes Gemeinde lebendige Steine, mit denen er sein Haus baut. Auch wenn wir uns unbrauchbar fühlen. Gott kann uns gebrauchen. Auch wenn wir andere als unbrauchbar einstufen, Gott kann auch die anderen gebrauchen. Und Gott baut genau mit diesen Menschen, die wir vielleicht als unbrauchbar halten, sein Haus. Und da habe ich mal 2 Beispiele, 2 Menschen aus der Bibel mitgebracht. Und ja, was bietet sich als erstes an? Der Petrus, aufbrausender Mensch. Nach unseren Maßstäben passt er irgendwie nicht in der Gemeindeleitung. Wir erinnern uns, als Jesus gefangen genommen wurde, hat er vor lauter Wut dem Kriegsknechten das Ohr abgeschlagen. Und am Lagerfeuer hat Petrus Jesus verleugnet, dass er jemals mit ihm etwas zu tun gehabt hatte, aus Angst. Und trotzdem sagt Jesus in Matthäus 16, Vers 18, Und ich sage dir auch, du bist Petrus, auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Das zweite Beispiel, was ich mitgebracht habe, war der bekannte König David. Ja, der mit der Ehe nicht so ernst genommen hat, dann gab es schon mal einen Ehebruch bis hin zum Mord. Und trotzdem vergibt Gott David, weil er bereut. Und David sagt im Psalm 51, Vers 12, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und David gilt bis heute noch als gottesfürchtiger König und seine Psalmen werden uns heute noch zum Segen und sind uns schon zum Segen geworden. Und der bekannte Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, ist sogar der bekannteste Psalm unter allen Menschen. Ja, mit solchen Menschen baut Gott eben Gemeinde. Es kommt nicht darauf an, besonders heilig zu sein, besonders, ja, wir sind alle nicht, ich sag mal so, wir sind alle fehlbar, auch wenn das nicht immer offensichtlich ist. Und ich finde, das ist ein großer Trost für uns, dass Gott uns gebrauchen kann. Auch mit allen schlechten Gedanken, die wir haben, mit allen schlechten Taten, wichtig ist, dass wir das einsehen, bereuen und zu Gott zurückkehren. Schaffe in mir Gott ein reines Herz, gib mir einen neuen gewissen Geist. Ein schöner Psalm von David. Gelingt es uns denn, ein wenig mehr mit Gottes Augen zu sehen? Wie macht sich das denn in unserer Gemeinde sichtbar und bemerkbar, dass wir uns an den Eckstein Jesus ausrichten? Spüren wir es auch daran, wie wir miteinander umgehen? Tun wir es uns manchmal schwer, mit den Macken unserer Mitgeschwister umzugehen? Und denkt dran, wir sind alle Steine, mit denen Gott seine Gemeinde bauen will. Jeder ist ein Teil und niemand ist überflüssig. Und das Passende ist, alle Steine sind eng miteinander verbunden und kein Stein sucht sich seinen Nachbarn aus. Ich denke, das Lied werden wir gleich nochmal singen. Ein gut gemeinter Rat, vielleicht mit dem Augenzwinkern, übe schon mal mit deinen Nachbarn auszukommen. Im Himmel wirst du eine Ewigkeit mit ihm verbringen. Und denke immer daran, wenn du mit deinen manchmal schwierigen Mitgeschwistern umgehst, jeder von uns wurde von Gott an seinen Platz gesetzt. Und damit kommen wir auch schon zur Station 2 auf unserer Reise. Unsere Berufung, ein königliches Priestertum. Und ich lese immer wieder die Texte. Ich denke, dann wird es nochmal einprägsam und dann erinnern wir uns nochmal, was ich ganz zu Anfang gelesen habe. Und das sind die Verse 5 und 9, die wir jetzt mal hinzuziehen. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott gebaut ist, erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt wird. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Und dann fangen wir wieder mal an mit einer kleinen Begriffserklärung, was ist eigentlich die priesterliche Rolle? Und damals im alten Volk Israel war es wirklich eine Handvoll Männer, muss ich jetzt tatsächlich sagen, die damals ausgewählt wurden. Und die wurden nicht irgendwo ausgesucht, sondern die gehörten alle dem Stamm Levi ab. Und da sogar noch tiefer rein, denn das sind eigentlich Leute aus der Familie Aarons gewesen. Und heute in der evangelischen Kirche oder in den evangelischen Gemeinden kennt man das Priestertum gar nicht mehr so, wie es damals gewesen ist. In der katholischen Kirche nutzt man es immer noch. Und wenn man da Priester werden will, muss man zumindest zum Priesterseminar gehen, eine Priesterweihe durchmachen und muss auch ein enthaltsames Leben führen, zumindest augenscheinlich. Und Der Priester war eben und ist auch, so versteht sich meines Erachtens auch die katholische Kirche, ist der Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Er hat die Gebete gesprochen und nur der hohe Priester hatte Zugang zum Allerheiligsten im Tempel, also dahin, wo Gott wohnt. Normale Menschen durften nicht mal in die Nähe des Allerheiligsten. Und es war dann halt für so einen Normalo wie du und ich kaum möglich, in die Nähe Gottes zu kommen. Und als Heiden, die wir ja eigentlich von Grund auf gewesen sind, schon mal gar nicht. Und nur der hohe Priester durfte das. Und das auch nur einmal im Jahr. Dann hat der Priester noch das Opferritual durchgeführt. Der Priester war eben heilig. So, und was ich spannend finde, in 2. Mose 19, Vers 6, also auch schon im Alten Testament, spricht Gott zu Israel: Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Also war das schon ein Volk mit einer ganz besonderen Würde, wo Gott so sein Auge drauf hat: Ihr seid meine Heiligen, ihr seid meine Priester. Und im Neuen Testament, und das ist das Schöne für uns, im Neuen Testament wird durch Jesus eben dieses Privileg der Juden auf die Gemeinde Christi übertragen. Also auf dich und mich, auf unsere Gemeinde. Und was heißt denn das für uns, wenn wir alles Priester und Könige sind? Wir brauchen eben keinen Fürsprecher mehr, durch den wir zu Gott kommen können, sondern durch Jesus haben wir direkten Zugang zu Gott. Und wir sind Erben. Das bedeutet, alles, was Gott jetzt gehört, gehört auch uns. Und wir stehen unter seinem ganz besonderen Schutz. Wir beten zu Gott. Wir können Gott jederzeit anrufen. Wir sind Heilige, weil wir durch Jesus ständig von aller Sünde befreit werden. Was ist das für ein Privileg? Vor allem der direkte Zugang zu Gott. Wir müssen nicht erst zu einem Priester laufen, der dann für uns bittet, sondern wir können Gott jederzeit anrufen, um Hilfe bitten. Wir können mit Gott reden. Und ich denke, das ist was ganz Besonderes. Ich weiß gar nicht, ob uns das so bewusst ist, was wir dadurch haben. Wir sind Priester und Heilige. Das lassen wir uns durch keinem ausreden, oder? Station 3, die Veränderung weg vom alten Leben. Also um in diese Gemeinde hineinzukommen, gibt es auch noch mal ein paar Regeln, die man beachten muss und was dabei helfen kann. Dann steht in Vers 1b und bis Vers 3, darum legt ab alle Bosheit und allen Betrug, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis ans Ziel. Eure endgültige Rettung erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Das ist praktische Umkehr. Ablegen von Bosheit, Heuchelei, Neid. Das hat in der Gemeinde Christi keinen Platz mehr. Die Frage ist nur, können wir das so einfach ablegen? Es kommt immer wieder hoch. Ich entdecke es zumindest bei mir. Vielleicht ist es bei euch anders. Aber wir können es zumindest versuchen. Wir können uns darauf ausrichten und Gott immer wieder um Hilfe bitten, das abzulegen, uns da zu verändern und auch verändern zu lassen. Lasst es uns immer wieder bewusst machen, auch wenn wir uns wieder in diese Gedanken verstricken und auch in diese Richtung driften. Das hat in Gottes Gemeinde keinen Platz, schreibt der Petrus hier. Und dann nutzt er dieses tolle Beispiel mit den neugeborenen Kindern. Ich meine, wir haben der Jana gerade schön zugelauscht, auch wie emotional das Thema ist für neue Omas und Opas und Eltern vor allen Dingen. Es bringt ja auch immer wieder neue Veränderungen ins Leben. Aber wenn man die Kinder dann mal so beobachtet, was man als erstes merkt bei Kindern, wenn die Hunger haben. Na. Und wenn dann nicht sofort was rangeschafft wird, und das ist nicht nur bei den Säuglingen so, das ist dann auch im heranwachsenden Alter, ich weiß, unser Paul ist mittlerweile 3, wenn der Kohldampf hat, dann kreischt er so lange rum, bis er was bekommt. Wie geht denn uns das als Gemeinde und als Christen? Sind wir auch so begierig nach Gottes Wort? So wie wir das, ich sag mal, letzten Sonntag hatten wir das Thema auch mit Gottes Wort, Psalm 119, dein Wort ist süßer als Honig für mich, dass wir da so eine innere, ein Verlangen danach haben, das zu bekommen. Und wer schon mal beobachtet hat, wenn das neugeborene Kind so im Ansatz merkt, die Milch ist so in Richtung Mund unterwegs, wie das anfängt mit dem Kopf zu wackeln und danach zu lechzen und auch schon zu schmatzen, bevor es überhaupt da ist. Und deshalb finde ich das Bild so unheimlich passend und so spannend, wie, ja, so sollen wir nach Gottes Wort begierig sein. Die Frage ist, was behindert uns am Wachstum und was nährt es? Und auch da gibt es Dinge, die uns eher behindern und Dinge, die uns nähren. Aber Gottes Wort ist, glaube ich, das Unverfälschte, was wir da kriegen können. Und dieses Unverfälscht ist im Zusammenhang mit dieser Milch besonders auch nochmal hervorzuheben, denn da steckt eine große Gefahr. Ich meine, wenn man die Bibel so direkt liest, dann ist die Bibel eben da. Schon manchmal haben wir unterschiedliche Übersetzungen und ihr habt sicherlich, zumindest die mitgelesen haben, gemerkt, ich habe jetzt eine andere Übersetzung als ihr vielleicht. Ich glaube, am richtigsten in Gedanken liegt man immer noch mit Luther. Das ist das, womit wir so groß geworden sind. Aber manchmal hilft es ja auch, mal das Wort mit einer anderen Übersetzung zu lesen und auch zu vergleichen. Ich glaube, am besten sind die dran, die so ein bisschen Griechisch können und Latein, die haben dann nochmal mehr Möglichkeiten. Aber was ist das unverfälschte Wort? Und ich glaube, das Größte, wie wir das immer in die richtige Spur bringen können, ist, indem wir uns austauschen, indem wir die unterschiedlichen Sichten mal vergleichen. Denn das Wort in der Bibel dann, wir können es lesen, aber in der Umsetzung, da hapert es manchmal. Und auch das, wie verstehen wir das Wort? Und da gibt es immer viele Interpretationen und viele eigene Gedanken. Und hüten wir uns davor, die zu viel eigene Gedanken reinzubringen und das auch so in die Zeit zu passen. Und das war damals und das ist heute. Ich glaube, da brauchen wir uns als Gemeinde untereinander ganz klar. Und deshalb ist es eben wichtig, sich auch über das Wort auszutauschen. Ja, und dann wird hier auch ein Beispiel genutzt. Ich habe zu Anfang gesagt, das war offensichtlich eine sehr junge Gemeinde. Und am Anfang fängt man eben mit Milch an. Du kannst einem Säugling nicht sofort einen Schnitzel in die Hand drücken. Wird er sich den Magen verderben. Was könnte das übertragen bedeuten? Naja, wenn du frisch zum Glauben gekommen bist, vielleicht fängst du erstmal mit dem Johannesevangelium an oder mit dem Römerbrief und haust dir nicht sofort die Offenbarung rein. Wenn wir dann älter werden, dann ist vielleicht Milch auch nicht mehr das, was uns dann ja, zufrieden oder auch wachsen lässt. Irgendwann, und ich weiß gar nicht, warum das so ist, wenn das Erste, glaube ich, was Kinder essen, wenn die Flasche beiseite gelegt wird und was man vielleicht noch kombinieren kann, na, dann ist es Weißbrot mit Leberwurst. Ich weiß nicht, wie man immer auf Leberwurst kommt. Aber irgendwann muss man sich langsam heranführen und aber ist so, ne? Das ist immer Weißbrot mit Leberwurst, ich weiß nicht warum. Haben meine Kinder schon gekriegt, Enkelkinder jetzt auch. Und irgendwann muss dann eben auch das Schnitzel oder, ja gut, ich darf den Vegetarier nicht zu nahe treten. Ich weiß nicht, so ein was isst man heute? Kohlrabi paniert oder so. Auf jeden Fall muss es irgendwann mal auch eine feste Nahrung geben, wo man ordentlich dran zu kauen hat oder ein Stück Trockenbrot. Weil immer nur Milch, ja, ist nicht immer das, was man braucht. Aber wie gesagt, junge Christen, junge Gemeinden führt man eben mit dem Johannesevangelium und dem Römerbrief vielleicht dran, um die Grundlagen des Glaubens erstmal kennenzulernen. Schauen wir mal, dass wir auch was zum Kauen kriegen. Station 4. Und das ist jetzt das Schöne, wir haben eine Identität. Also unsere Identität, Licht in der Finsternis zu sein. Und hier lese ich die Verse 9 bis 10. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Und das ist eine mächtige Zusage. Wir sind auserwählt, wir sind heilig, wir sind Gottes Volk. Identität stiften, statt zu entziehen. Ja, viele glauben so, naja, wenn ich Jesus nachfolge, dann muss ich mich so komplett aufgeben, dann habe ich keine Identität mehr. Nein, wir bekommen eine neue Identität. Und was kann es Besseres geben, als zu Gottes Volk hinzuzugehören? Wir verlieren eben nicht durch die Gottesnachfolge unsere Identität. Statt Sklaven der Sünde sind wir nun Königskinder. Und Menschen brauchen eben eine Identität und wir haben sie. Erinnert ihr euch noch, als der Manuel Jung hier vorne stand und über seinen Missionsauftrag gesprochen hat und das, was sie so vorhatten, bevor die nach Malaysia gezogen sind? Da sprach er von den Rohingyas, die ja nach Malaysia reingekommen sind und in diesem Land keine Identität haben. Wie schrecklich ist das? Ja, da leben Menschen, die haben keinen Schutz mehr. Die dürfen da zwar leben, die sind geduldet, aber völlig ohne Identität. Das ist eine schreckliche Vorstellung. Und so habe ich zumindest den Manuel auch verstanden, die gehen nach Malaysia und erklären ihnen oder verkünden den Rohingyas, ihr seid nicht identitätslos, ihr habt eine Identität und ihr seid Gottes Kinder oder könnt Gottes Kinder werden. Und das finde ich total klasse und das finde ich total stark. Wir sind eben als Christen Königskinder und Priester. Damit verbunden ist aber auch ein Auftrag. Und da steht da in diesem Vers, wir sollen Gottes Taten verkünden und in Worten, das in Worten und auch im Lebensstil. Wir leben eben sichtbar als Menschen des Lichts. Und das ist ja das Spannende, als christliche Gemeinde ja, leben wir auch so im Blick der Öffentlichkeit und man schaut auf uns. Und von daher ist es wichtig, immer auch darauf zu achten, dass wir genau auch so leben, wie Gott das von uns erwartet. Hüten wir uns also davor, ein Licht sein zu wollen, aber durch unser Handeln und durch unsere Worte eher abzustoßen und Dunkelheit zu verbreiten. Lasst uns die Freude darüber zum Ausdruck bringen. Lasst es uns nach außen sichtbar sein, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir einen Grund haben zur Freude. Wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben zwar eine ernste Botschaft zu verkünden, aber der Motivator ist sicherlich der positive Umgang damit. Man sagt immer, Angst war schon immer ein schlechter Berater. Und wenn wir diese Freude nach außen zeigen, reißen wir Menschen mit. Daher achtet darauf. Ja, kommen wir nun langsam zum Schluss. Ich wiederhole nochmal die Station, die wir jetzt so durchlaufen haben. Die erste Station war die Grundlage, Christus, der lebendige Eckstein. Also der Eckstein, an dem wir uns ausrichten und der Eckstein, der uns als Gemeinde trägt. Und hüten wir uns davor, Jesus außen vor zu lassen. Jesus soll immer die Mitte unserer Gemeinschaft sein. Unsere Berufung ist die zweite Station, das königliche Priestertum. So die Kernbotschaft, wir sind Priester, wir haben direkten Zugang zu Gott und können Gott jederzeit anrufen und mit ihm reden. Die dritte Station, die Veränderung, weg vom alten Leben. Wir haben so ein bisschen darüber gehört, was legen wir ab? Was hat in der Gemeinde Christi nicht zu suchen? Auch das ist noch weg und Weg ist, ne, ich muss immer so ein bisschen aufpassen beim Lesen, ob man jetzt Weg oder Weg sagt. Aber es ist auch immer wieder ein neuer Weg aus dem alten Leben heraus. Und das brauchen wir ständig, auch wenn wir schon 100 Jahre teilweise als Christen durch die Welt laufen, im überzeichneten Sinn. Aber immer wieder müssen wir uns neu bekehren, immer wieder müssen wir weg von den alten Gewohnheiten. Das ist so schwer, die manchmal abzulegen. Ja, und das letzte oder die letzte Station, die wir betrachtet haben, unsere Identität, Licht in der Finsternis, Freude nach außen zu zeigen. Und ja, vor allen Dingen Gottes Botschaft weiterzutragen, da wo wir uns befinden und da wo uns Gott hingestellt hat. Unsere Gemeinde soll also ein lebendiges Haus sein, gebaut aus lebendigen, hoffnungsvollen und dienenden Steinen. Ja, und ich schließe mit zwei kleinen Fragen. Welcher Stein bist du? Und wo möchtest du eingebaut sein? Und wo ist dein Platz? Amen.